Ich freue mich heute wirklich, dass ich nicht mehr vor einer Kamera, einer alleinstehenden Kamera, etwas reden soll, was mir ziemlich schwer fällt. Noch dazu, wenn du immer dein eigenes Bild dann auch nur siehst, sondern dass wir wirklich hier wieder einen Gottesdienst haben, wo wir uns auch physisch begegnen. Ich freue mich so sehr, dass wir gemeinsam jetzt in das Wort Gottes hineinschauen können. Und möchte euch bitten, dass ihr eure Bibel nehmt und Lukas 10, 38 aufschlägt. Wir werden uns heute mit zwei Schwestern, zwei Jüngerinnen beschäftigen, die auch Jesus nachgefolgt sind. Passt also auch zu dem Thema, wir werden Jünger. Der Text ist sehr kurz und kannst mir vielleicht jemand ein Wasser bringen? Ich weiß nicht, warum ich jetzt einen Frosch habe. Danke. Der Text ist sehr kurz und ich werde jetzt mal den hier gleich selber vorlesen, sofern meine Stimme wieder da ist. Lukas 10, 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu den Füßen, zu Jesu Füßen hin und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Zwei Schwestern, zwei unterschiedliche Schwestern, die öfters mit Jesus zu tun hatten. Und wir werden uns heute ein bisschen mit ihnen auseinandersetzen. Aber das erste Wort eigentlich, was uns hier begegnet ist, dass sie ihres Weges zogen oder als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog. Er war unterwegs. Und deshalb möchte ich ein bisschen den Kontext anschauen. Und das ist immer gut so, dass man die Zusammenhänge sieht. Jesus war seit Lukas 9, Vers 51 unterwegs nach Jerusalem. Da steht nämlich, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Das steht in Lukas 9, Vers 51. Und das ist sozusagen der Wendepunkt im ganzen Evangelium. Von diesem Augenblick an war Jesus nur mehr nach Jerusalem unterwegs. Er war mit einer klaren Mission unterwegs. Er hat ihnen gesagt, was auf ihn zukommt. Er wusste um seinen Auftrag. Er wird leiden. Zweimal hat er es angekündigt. Er wird leiden, verworfen werden und auferstehen. Und er hat ihnen ganz klar gesagt, wer er ist. Es gibt diese Erkenntnis des Petrus, du bist der Messias. Und Jesus bestätigt es zwar, aber sagt es noch niemand weiter. Und es kommt in diesem Zusammenhang auch die Begegnung am Berg der Verklärung, wo drei Jünger Gottes Stimme hören, wie er ihnen sagt, das ist mein geliebter Sohn oder mein auserwählter Sohn. Jesus ist auch von Gott bestätigt worden. Und was sagt Gott noch dazu? Der Vater im Himmel sagt, auf seine Stimme, auf ihn hört. Das war die Seite von Jesus. Aber auch die Jünger waren unterwegs Und er hat sie über die Konsequenzen der Nachfolge nicht im Unklaren gelassen. Es werden, und darüber haben wir auch schon Predigten gehört, es wird über die Nachfolge, die Kosten der Nachfolge gesprochen. Den Ernst, was es heißt, eigentlich Jesus nachzufolgen, was Jesus erwartet. Und die Jünger waren Nachfolger, also sie sind hinter Jesus nachgegangen, wenn man so sagen kann. Aber interessanterweise, sie waren nicht nur hinten Nachfolger, sondern sie sind auch vorausgeschickt worden. Das Prinzip der ausgesendeten Jünger, das Prinzip der Boten, der Gesandten, war von Anfang an in Jesu Konzept enthalten. Zuerst hat er die 12 ausgesandt und dann die 70, und auch darüber haben wir schon nachgedacht. Sie waren also unterwegs und sie wussten genau, Jesus wusste genau, was auf sie zukommt. Die Jünger lernten es, indem sie mit Jesus gingen, indem sie von ihm ausgesandt wurden, mit Kraft und Vollmacht ausgerüstet und wieder zurückkamen und darüber nachdachten und sprachen, was sie erlebt hatten. Und unmittelbar vorher gibt es dann eine berühmte Stelle, die sehr oft zitiert wird, und da begegnen nämlich begegnet ein Gesetzeslehrer, ein Pharisäer, ein Studierter, wenn man so sagen kann, Jesus, und er stellt ihm eine Fangfrage, möchte ich fast sagen. Ich lese jetzt die Elberfeld-Übersetzung, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und wenn er ein guter Jurist gewesen wäre, dann würde er zumindest merken, dass da ein gewisser logischer Fehler in dieser Frage steht. Weil wenn ich etwas erbe, habe ich nichts dafür getan. Wenn ich einen Lohn bekomme, ein Gehalt, dann habe ich dafür gearbeitet. Aber wenn ich etwas erbe, dann ist es unverdient. Da habe ich nicht Leistung dafür gebracht. Nun, er stellt die Frage trotzdem so, und das Wort erben ist nämlich wirklich dort, es ist nicht bekommen dort, sondern es ist wirklich einen Anteil, ein Erbe erhalten. So wie das Volk Israel zum Beispiel ein Land bekommen hat, da kommt das gleiche Wort vor. Es ist passiv. Ich bekomme etwas. Und Jesus geht auf diese Frage durch eine Antwort ein, durch eine neue Frage ein, ja, geht auf diese Frage mit einer eigenen Frage ein und sagt, was steht in der Schrift? Er gibt sozusagen dem Schriftgelehrten die Möglichkeit, sich selber zu beantworten. Und die Antwort des Schriftgelehrten auf seine eigene Frage ist das berühmte Doppelgebot der Liebe. Ich glaube, das kennen wir ja alle hoffentlich auswendig, oder? Du sollst Gott, den Herrn oder den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und der sagt, ja, das, Jesus sagt, tu dies und so wirst du leben. Und er sagt, das habe ich gemacht. Und dann sagt, komm, stell dir eine neue Frage, und wer ist mein Nächster? Und dann kommt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Jetzt, ich rede jetzt gar nicht von unserem Text heute, merkt ihr, aber ich finde es wichtig, dass das vorher steht, weil das ist der Rahmen. Weil sonst könnte man, so wie es gegangen ist, die Geschichte von Martha und Maria ein bisschen falsch verstehen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ist ein wesentlicher Bestandteil, Bestandteil der Weltliteratur, könnte man sagen. Ich glaube, fast alle Menschen im westlichen Kulturkreis kennen das irgendwie. Und es gibt einen Samariterbund, und Samariter ist ein Begriff für barmherzige Menschen. Aber in Wirklichkeit war das ein gewisser Volksstamm, der sich mit den Nachkommen der Juden ein bisschen vermischt hat, die aber in strenger Feindschaft zu den Juden gelebt haben. Und das war die Gegend, wo Jesus immer wieder durchgehen musste, wenn er den direkten Weg nach Jerusalem gehen wollte. Und er ist in Samaria von den Samaritern auf dem Weg nach Jerusalem abgelehnt worden. Und die Jünger als brave Juden wollten gleich Feuer vom Himmel herunterschicken. Also die Samariter und die Juden waren Spinnefeind. Dieses Gleichnis wird also als Beispiel für ein barmherziges, humanistisch hochstehendes Leben immer genommen. Aber es wird dabei oft übersehen, dass das ein unerhörtes Gleichnis war, ein unerhörtes Beispiel. Das war unfassbar für einen frommen Juden. Die gehen sich ja auseinander. Ich habe jetzt übrigens gemerkt, ihr kennt das ja hoffentlich alle, wo der geschlagen wird, der jüdische Mann im Graben liegt und nur der Samariter kümmert sich um ihn und die frommen Juden nicht. Also ich habe jetzt, das bin ich gar nicht eingegangen, aber dieses Gleichnis ist eine Zumutung für jeden frommen, religiösen Juden. Und genau das sagt Jesus. Warum? Will er damit vielleicht, er sagt nämlich dann, tu das, handle genauso und dann passt's. Will er damit etwas provozieren? Ich komme noch später mal drauf. Also jetzt haben wir ziemlich ausführlich den Zusammenhang besprochen. Der Zusammenhang ist unterwegs. Unterwegs nach Jerusalem für Jesus und die Jünger. Unterwegs zum ewigen Leben für alle Menschen. Und um das geht's. Es geht eigentlich darum, wie kommen wir zum ewigen Leben. Und nun schauen wir uns die zwei Schwestern an. Martha und Maria. Martha und Maria begegnen uns in der Bibel an drei Stellen, die habe ich oben angeführt. Die eine ist die jetzt in Lukas 10. Eine andere Stelle, eine lange Bibelstelle, ist Johannes 10, 11 bis 12, Johannes 11 bis 12 und zweimal ident in Matthäus und Markus. Die hatten einen Bruder, den Lazarus, und sie lebten in Bethanien. Das kommt hier nicht vor, dass das Bethanien ist, aber aus den Parallelstellen sehen wir das. Bethanien. Und das ist jetzt eine Folie für den Frenki. Du wolltest immer gern Landkarten sehen. Bethanien ist ein kleiner Ort am Ostabhang vom Ölberg. Wenn man von Jericho ist unten am Toten Meer. Wenn man von dort hinauf geht nach Jerusalem, kommt man nach Bethanien und dann kann man entweder um den Ölberg herum oder über den Ölberg nach Jerusalem wieder hinunter. Der Ölberg ist also ein Berg, der so 150 Meter höher ist als Jerusalem und von dort schaut man dann hinunter. Und das war der Berg, wo Jesus immer wieder hinuntergegangen ist nach Jerusalem. Ich habe den Eindruck, dass Bethanien so sein Basislager war für seine Tätigkeiten in Jerusalem. Es war ungefähr so 6 Kilometer weg, man konnte das leicht gehen, ja, und er hat wahrscheinlich außerhalb im Haus von Martha und Maria und Lazarus öfters übernachtet und ist dann nach Jerusalem hinein und wieder raus. Also das war die Geografie. Also der rote Pfeil ist bei Bethanien, der rote Kreis ist der Ölberg, die schraffierte Stelle ist der Tempel und dazwischen ist das Kidron-Tal und da geht man dann hinunter, der gelbe Weg ist der Weg, den man über den Ölberg, nach Bethanien geht. Jesus war also öfters dort zu Gast. Das entscheidende Geschehnis in diesem Haus war, dass Jesus Lazarus, den Bruder dieser zwei Schwestern, vom Tode auferweckt hat. Die Geschichte ist in Johannes 11 und 12. Lazarus erkrankt, Jesus ist nicht in der Nähe, er ist weiter weg, jenseits des Jordans, heißt es, entweder ist er unten jenseits von Jericho auf der anderen Seite oder ist er sogar oben in Galiläa, irgendwo jenseits des Jordan. Die Schwestern schicken nach Jesus, weil sie wissen, dass Lazarus ernsthaft krank ist und bitten Jesus sozusagen, er soll ihnen helfen. Jesus hört davon und wartet zwei Tage und dann geht er erst. Warum er wartet? Seine Jünger haben gesagt, warum willst du jetzt gehen? Sie wollten dich gerade vorher steinigen, die Juden. Er war praktisch, ist kurz einer Steinigung entgangen und jetzt geht er trotzdem wieder zurück. Hat er die zwei Tage gewartet, weil er sich nicht getraut hat? Na, das weiß ich, das glaube ich nicht, sondern er wollte sollte dieses Wunder passieren. Wie Jesus dann kommt, nach einigen Tagen, die Reise braucht ja auch einige Zeit dorthin, ist Lazarus schon 4 Tage tot. Und da merken wir jetzt, wie diese zwei Schwestern reagieren. Und das werden wir uns jetzt auch noch ein bisschen anschauen, aber zuerst möchte ich ausdrücken, was in dem Text von Johannes über Jesus gesagt wird. Er hatte sie alle lieb, Lazarus, Maria und Martha. Er hatte eine innige Beziehung. Und wenn wir unsere Lieder heute aufmerksam gesungen haben, dann merken wir, dass es genau darum geht, dass Jünger eine tiefe, enge Beziehung zu Jesus haben. Und insofern ist dieser Text ganz, ganz wichtig für unser Verhältnis als Jünger zu Jesus. Wir schauen uns die zwei Frauen jetzt ein bisschen genauer an. Die Martha, der Name heißt Herrin, ist die Ältere, vermutlich. Nicht nur vermutlich, sondern steht sogar irgendwo. Und das Haus gehört ihr. Es könnte sein, wenn man die Parallelstellen von Matthäus und von Markus nimmt, dass sie mit dem Simeon, einen Aussätzigen, verheiratet war, weil der dort erwähnt wird als das Haus des Simeon, eines Aussätzigen. Aber hier ist so, schaut so aus, als ob sie allein die Chefin ist. Auch ungewöhnlich für die damalige Zeit. Eines ist ganz klar, sie ist gastfreundlich. Sie ist die, die gerne Gäste bewirtet. Merkt ihr das? Sie läuft herum, sie ist beschäftigt, weil sie ein Anliegen hat, dass es ihren Gästen gut geht. Sie ist aktiv, sie arbeitet, sie führt den Haushalt, sie schafft an. Und sie ist hilfsbereit. Sie will den Leuten, die jetzt da bei ihr reingekommen sind, Jesus etwas bieten. Sie ist initiativ. Sie ist die, wie sie hört, dass Jesus wieder zurückkommt, als ihr Bruder gestorben ist, sie läuft ihm als erstes entgegen. Sie geht ihm entgegen. Aber sie ist auch ziemlich direkt. Sie spricht die Missstände an. Also sie sagt zu Jesus, Lazarus wäre nicht gestorben, wenn du da gewesen wärst. Ich meine, das ist schon ein bisschen ein Vorwurf auch, oder? Und sie sagt zu Jesus, schau, wie faul meine Schwester ist. Sie hilft mir nicht, oder? So sagt sie doch eigentlich, indirekt, mit ein bisschen frommer ausgedrückt. Ne? Sie spricht Missstände direkt an. Und ich habe den Eindruck, das steht jetzt nicht so direkt drin, aber dass sie recht nüchtern ist. Und die Maria? Maria oder Miriam ist die hebräische Form davon, heißt die Geliebte. Die Namen in der Bibel haben auch oft eine Bedeutung, ja? Sie ist vermutlich die Jüngere. Sie ist passiv, sage ich jetzt mal. Sie sitzt sich hin. Sie hört zu. Ist sie egoistisch, weil sie jetzt schaut, was sie hören kann von Jesus? Sie ist selbstbezogen vielleicht. Und sie ist abwartend. Sie ist nicht Jesus entgegengelaufen in Johannes, Evangelium Vers 11, sondern sie hat gewartet. Und erst als ihr ausgerichtet worden ist, der Meister ruft dich, ist sie dann wirklich gelaufen, gegangen. Und sie ist sehr emotional. Sehr emotional. Sie war nämlich die Frau, die Jesus, als sie in diesem Haus zu Tische lagen, die Füße gesalbt und die Füße mit einer kostbaren Salbe gesalbt hat. Sie hat ihre Gefühle für Jesus sehr intensiv ausgedrückt. Sie ist ein bisschen schwärmerisch, könnte man sagen. Und sie ist verschwenderisch. Das teure Parfüm, das sie verwendet hat. Der Judas hat daran Anschluss genommen. Man könnte das doch um teures Geld verkaufen und dafür den Armen geben. Sie ist ein ganz anderer Mensch als ihre Schwester, oder? Und beide in ihrer Weise wollen Gott dienen. Ich habe jetzt zwei Prinzipien draus gemacht, das Martha-Prinzip und das Maria-Prinzip. Das Martha-Prinzip heißt, ich diene Gott und den Menschen. Das steht auch auf unserem Leitbild drauf. Und das Maria-Prinzip, ich lasse mir dienen. Von Gott und von den Menschen. Steht übrigens auch auf unserem Leitbild drauf. Wo sehen wir uns eigentlich? Mein Gottesdienst ist aktiv, sagt Martha. Ich tue etwas. Durch mein Handeln, durch mein Bibellesen, durch mein Beten. Und die Maria sagt, hoppala, da bin ich ein bisschen durcheinander, durch Zuhören, durch Anschauen, durch Ausdruck meiner Gefühle, durch Anbeten. Und ich habe das, vielleicht erinnert es euch, ich habe schon einmal darüber geredet, vor, glaube ich, 8 Jahren. Und da habe ich mir damals gedacht, ja, das ist so schön ausgewogen. Das passt eigentlich so, ja? Und irgendwo für beiden musst du es haben, dann bist du richtig. Aber die Geschichte ist leider so ungerecht, weil Jesus nimmt nur für eine Stellungnahme. Ja? Weil Jesus lobt nur die Maria und sagt gar nichts Positives zu Martha. Und das finde ich, weil ich ein Martha-Typ bin, eher traurig. Also hier haben wir nochmal die Frage an uns selber, wo stehe ich? Bin ich ein Martha-Typ oder ein Maria-Typ? Kann sich jeder jetzt mal selber überlegen. Der Martha-Typ hat eine große Gefahr. Die Gefahr, dass er selbstgerecht ist. Ich tue etwas und deshalb bin ich etwas besser. Deshalb muss mich Gott lieben. Es kommt zur Selbstüberheblichkeit. Und es kommt zur Unbarmherzigkeit. Schau doch die anderen an, die tun nichts. Und jetzt kommt der von mir nicht aus diesem Text eingefügte Teil, den ich damals schon vor 8 Jahren dazu geschrieben habe, wo ich heute ein bisschen ein Problem habe damit, aber ich sage es trotzdem. Die Gefahr des Maria-Prinzips ist Faulheit und Trägheit. Fehlende Nächstenliebe. Ich bete Gott an und schaue nicht, wie es meinem Nächsten geht. Und auch eine Unbarmherzigkeit daraus folgend. Aber Jesus sagt ganz eindeutig hier in diesem Text, dass die Maria den besseren Weg eingeschlagen hat. Warum? Ich hätte so gern den Mittelweg. Beides. Beides ist richtig. Martha, du machst dir zu viel Sorgen. Und wer es sorgt, ist ein Heide. Ja, das machen die Heiden, sagt Jesus in der Bergpredigt. Was sorgst du dich um das und das und das? Kommt noch einmal am Schluss. Martha, du definierst dich über deine Leistung. Aber dein Wert liegt nicht in dem, was du tust, sondern in dem, was Jesus für dich getan hat. Martha, du vergleichst dich mit anderen. Das ist unser Hauptproblem immer, gell? Das sage ich, glaube ich, immer wieder. Unser Hauptproblem ist das Vergleichen. Martha, gib deine Sorge ab. Nimm die Gnade an, das sind die Antworten auf das, was sie falsch macht. Und hör auf mit dem Vergleichen. Und jetzt komme ich nochmal auf die lange Einleitung, auf den Kontext zurück. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das immer wieder verwendet wird als ein Beispiel, wie man leben muss, damit man ein guter Mensch ist, steht eingerahmt in 2 Bedingungen. Das eine ist, es ist das Leben erben wir, wir tun es uns nicht verdienen. Das ewige Leben erben wir verdienen es uns nicht. Und zweitens, es steht hinten, dass der Maria-Weg der bessere ist. Also bei dem ganzen Gleichnis geht es nicht darum, dass wir uns das Leben verdienen können durch gute Werke. Sondern Jesus möchte uns, dem Pharisäer und uns zeigen, auch wenn das der Weg, der Maßstab ist, den Gott uns gibt, so zu leben wie der barmherzige Samariter, wir können das gar nicht. Das ist so unmöglich, dass wir uns zu Jesu Füßen hinsetzen müssen und uns von ihm zuerst bedienen lassen müssen, uns von ihm die Gnade geben lassen müssen, damit wir dann aufstehen und auch dienen können. Das war nur für mich jetzt die Antwort darauf, warum Jesus hier diese eine Seite so betont. Es gibt genügend Bibelstellen, wo wir auch aufgefordert werden, hinauszugehen, etwas zu tun und Jesus im Dienen nachzufolgen. Darüber haben wir auch schon viel gehört. Aber heute spricht Gott zu mir und sagt, setz dich hin und hör mir zu. Schau mich an. Gib deine Sorgen ab. Die Beziehung ist mir wichtiger als das, was du tust. Und ich bin ein Martha-Typ. Meine Frau sagt immer wieder, wenn wir von den Sprachen der Liebe reden, ja, sie hat das lernen müssen, dass meine Sprache das Tun, das Handeln, das Helfen ist. Ja. Weil sie so immer gedacht, das, ja, und umgekehrt gibt es Leute, die haben ganz eine andere Art, ihre Liebe auszudrücken. Aber bei Gott sollen wir wirklich mal zur Stille kommen und nicht glauben, wir können uns jetzt durch unsere Tätigkeiten etwas verdienen. Der bessere Weg ist der Maria Weg. Setz dich hin und hör zu, was Jesus sagt. Und ich habe, bin sehr, die Lieder haben so super dazu gepasst heute, oder? Das war einfach das, ich schaue Jesus an, ich drücke meine Beziehung zu ihm aus. Martha, du machst dir zu viel Sorgen. Und da könnt ihr euren Namen vorne hinschreiben. Gib die Sorgen ab. Du definierst dich über deine Leistung. Danke, dass du für mich dienst, sagt Jesus. Aber der Dienst ist nicht das, wodurch du das ewige Leben erbst, sondern es ist eine Gnade, ein Geschenk. Und bitte hör auf, dich mit anderen zu vergleichen.